Ihr dürft Daniel Kapitel 7 aufschlagen. Heute wird es richtig spannend. Heute wird es prophetisch. Heute wird es cool für alle, die gern so Science Fiction mögen, so in der Art von Herr der Ringe, wo monsterhafte Tiere auftauchen, die gegen die Helden kämpfen. Wir dürfen unsere Fantasie heute mitspielen lassen. Wir werden krasse Bilder sehen, beziehungsweise hören eigentlich. Und ich habe mir erst gedacht, vielleicht bringe ich so Bilder mit von Künstlern, die sich das vorgestellt haben, wie das aussehen könnte. Aber dann habe ich mal gedacht, nee, ich will eure Fantasie nicht einschränken. Also träumt da ruhig mit dem Daniel. Daniel träumt von prophetischen Bildern, die er uns beschreibt hier. Bilder, die uns symbolisieren, Weltreiche, die aneinander prallen und die einander ablösen. In Bildern von Tieren, das ist typisch für prophetische Sprache, prophetische Bildsprache. Und wir werden Herrscher sehen, symbolisiert als Hörner an diesen Tieren. Ich habe unserem Bibelstudium heute den Titel gegeben, Game of Thrones, nach dieser bekannten Serie. Die Weltgeschichte von der Zeit Daniels, von der Zeit des Babylonischen Reiches bis zum Zeitalter des Messias. Reiche Herrscher. Und es wird einen Sieger geben. Lasst euch überraschen. Also eigentlich ist es nicht wirklich überraschend für die Bibel lesen und die, die Gott kennen. Aber lasst uns reinspringen in das Geschehen. Kapitel 7, Vers 1. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum und Visionen seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf, die Summe der Ereignisse berichtete er. Also erstens, was uns auffällt, ist, dass es nicht chronologisch folgt auf das, was wir die letzten Kapitel gelesen haben, sondern es versetzt uns wieder, naja, so ungefähr 10 Jahre früher, das erste Jahr von Belsazar, dem letzten Herrscher der Babylonier über das Gebiet von Babel. Und erinnert euch, es war dieser stolze, respektlose Kerl, der die heiligen Gefäße, die die Babylonier aus dem Tempel in Jerusalem geraubt haben, bringen hat lassen und der aus diesen Gefäßen gefressen und gesoffen hat. Dieser Belsazar. Und wir haben seinen letzten Tag gesehen. Zweitens, bisher hat der Daniel die Träume von anderen ausgelegt. Jetzt spricht Gott zu ihm persönlich in einem Traum. Und drittens, erinnert euch an das Outline unseres Buches hier. Wir haben gesagt, die erste Hälfte sind historische Ereignisse, historische Erlebnisse von Daniel und seinen Freunden, die verschleppt wurden nach Babylon und auch von Herrschern, denen sie gedient haben. Und wir haben gesagt, die zweite Hälfte sind Prophetien, Visionen, die die Zukunft betreffen. Und dieses Kapitel 7 ist das erste rein prophetische Kapitel im Buch Daniel. Gleichzeitig ist es das letzte Kapitel, das in der aramäischen Sprache verfasst wurde. Erinnert euch dran? Aramäisch war die Sprache der Heiden, die damalige Weltsprache, würden wir heute sagen. Also es geht um heidnische Geschichte. Und dann ab Kapitel 8 ist das Buch wieder in Hebräisch verfasst, der Sprache der Juden. Kapitel 7 ist also so ein Übergangskapitel. Und lasst uns lesen, und ich möchte euch herausfordern, dass ihr dabei die Struktur dieses Kapitels beobachtet, also sozusagen den Flow, ob ihr Abschnitte erkennen könnt. Vers 2, Daniel fing an und sprach, ich schaute in meiner Vision in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. War wohl das Mittelmeer für die Leute damals. Und das Meer, das war oft symbolisch für die heidnische Welt bei den alttestamentlichen Propheten. Also Jesaja 17 zum Beispiel, er spricht von dem Getöse vieler Völker wie das Tosen des Meeres. In der Offenbarung 7 haben wir gesehen, wie die vier Winde zurückgehalten werden um der Knechte Gottes willen. Zacharja 6 werden die vier Winde mit geistlichen Personen oder Mächten identifiziert, die vor Gott standen. Hier wühlen die Winde das große Meer auf. Also wir sehen hier was, hier in unserer materiellen Welt, was in diesem sichtbaren Bereich abgeht, das ist nicht alles. Sondern es gibt eine geistliche Welt, es gibt eine geistliche Dimension, nämlich Gott und andere persönliche geistliche Mächte, gute und auch böse, die am Wirken sind. Und auf deren Wirken die Geschehnisse in unserer irdischen Welt auch zurückgehen. Also wir könnten sagen, der Himmel wühlt das Meer auf. Unsere Geschichte, unsere menschliche Geschichte ist genauso Gottes Geschichte. Er ist am Wirken und das ist natürlich das große Thema dieses Buches. Also lasst uns diese geistliche Dimension nicht vergessen in unserem Leben. Dass wir Ereignisse in unserem Leben nicht nur mit unseren irdischen Augen sehen, sondern dass wir sie auch geistlich bewerten. Also was wird gerade aufgewühlt in deinem Leben? Was wird aufgewühlt in unserer Mitte? Was wird aufgewühlt in unserer Gesellschaft? Weltweit? Corona vielleicht? Und lass uns in all diesen Dingen nicht vergessen, dass Gott da ist. Dass Gott seine Hand im Spiel hat. Dass er vielleicht auch mal zulässt, dass der Teufel und seine Freunde uns angreifen. Aber lass uns daran denken, dass es hier nicht nur ein irdisches Game of Thrones ist, sondern auch ein geistlicher Kampf. Auf jeden Fall sind wir nicht allein. Also lass uns die Welt, lass uns unser Leben mit einer geistlichen Brille betrachten. Auch in dem Bewusstsein leben, dass wir nicht nur materielle Wesen sind, mit einem irdischen Leib, sondern dass wir auch geistliche Wesen sind. Dass wir nicht nur triebgesteuerte Tiere sind. Dass unsere Entscheidungen, unsere Treue, unser Glauben, unsere Gebete, unsere Einstellungen, unsere Taten, dass die bedeutsam sind über das Sichtbare hinaus. Also lasst uns ansehen, was der Daniel geträumt hat. Stellt euch das jetzt bildlich vor, lasst da gerne mal eure Fantasie ein bisschen spielen. Daniel fing an und sprach, ich schaute in meiner Vision in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel. Und ich sah hin, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Und siehe, ein anderes, ein zweites Tier war einem Bären gleich. Und es war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen seinen Zähnen. Und man sprach zu ihm so, steh auf, friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich und siehe, ein anderes, wie ein Leopard. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und die Herrschaft wurde ihm gegeben. Nach diesem schaute ich in Visionen der Nacht und siehe ein viertes Tier, furchtbar und schreckenserregend und außergewöhnlich stark und es hatte große eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren. Und es hatte 10 Hörner. Ihr seht erstmal hier die passiven Aussagen. Man sprach zu ihm. Es wurde ihm gegeben. Also diese Tiere oder diese Reiche, die sie repräsentieren, haben sich nicht einfach die Macht genommen. Das wäre so die irdische Perspektive. Nee, sondern sie haben sie nur bekommen, weil sie ihnen gegeben wurde. Gottes Werken. Gottes Heilsplan durch das alles. Und wir wissen nicht ganz genau, wie das genau zusammenwirkt. Unser Kleinhirn ist da nicht groß genug, das voll zu verstehen. Wir wissen, das sind nicht nur Marionetten. Wir treffen echte Entscheidungen in unserem Leben. Aber in dem Ganzen mit all den Menschen und Herrschern, die Entscheidungen treffen, mit dem Ganzen und in dem Ganzen wirkt Gott, der Schöpfer, souverän seinen Plan. Also er hat letztendlich die Kontrolle. Und das ist so gut zu wissen, oder? Lass uns ihm vertrauen. Du darfst den kennen, du kannst Beziehung mit dem haben, ein Kind von dem sein, der alles in seiner Hand hält. Und wie wunderbar ist das? Das macht den Unterschied aus in diesen stürmischen Zeiten. Die wichtigste Frage ist, in welcher Beziehung stehst du mit ihm? Kapitel 7 hier, Vers 17, lasst uns da ein Stück runterrutschen. Da lesen wir, er sprach zu mir und ließ mich die Deutung der Sache wissen. Diese großen Tiere, es sind 4, bedeuten 4 Könige, werden sich von der Erde her erheben. Also, wir haben hier dieselben 4 Reiche, die wir schon im Kapitel 2 als Statue dargestellt gesehen haben. Mach mal das Bild bitte rein. Also ihr seht hier diese Statue und dann in der ersten Spalte daneben die Vision in Daniel 7. Vielleicht eine andere Perspektive von diesen selben Reichen. Die Statue war ja aus verschiedenen kostbaren Metallen. Gold, Silber, Bronze, Eisen. Das ist vielleicht so die menschliche Perspektive. Sagen, wow, Gold, Silber, was für eine herrliche Statue. Aber nicht alles ist Gold, was glänzt, gell? Hier in Daniel 7 haben wir vielleicht mehr so die göttliche Perspektive. Sehen wir dieselben Reiche als Tiere, als Raubtiere, als unreine Tiere. Und die sind in der Sprache der alttestamentlichen Propheten oft ein Bild für die heidnischen Nationen. Und wir sehen hier ein paar zusätzliche Informationen, die wir noch nicht im Kapitel 2 gesehen haben. Also das erste Tier, diesen Löwen mit Adlerflügeln, beschreibt das Haupt aus Gold im Kapitel 2. Das ist das Babylonische Reich. Und mach gern mal das nächste Bild rein. Das ist ein Ausschnitt von diesem Ishtar-Tor, was wir Kapitel 1 euch gezeigt haben, eines der großen Tore, das nach Babylon führte. Also der Löwe mit Adlerflügeln war ein Bild für die Babylonier. Mach das nächste Bild rein. Da haben wir ein assyrisches Modell, also von Zeit ein bisschen früher, also ein Löwe mit Adlerflügeln, das Babylonische Reich. Und dann haben wir gelesen, die Adlerflügel wurden ihm ausgerissen. Und dann wurde ihm das Herz eines Menschen gegeben und wurde wie ein Mensch auf seine Füße gestellt. Das erinnert mich an die Demütigung von König Nebukadnezar, dem Babylonier-König, der gelebt hat wie ein Vieh und seine Haare sind gewachsen wie Adlerfedern, haben wir gelesen, und seine Fingernägel wie Adlerkrallen oder wie Vogelkrallen. Ich weiß nicht, ob es Adlerkrallen heißt, Vogelkrallen, gell? Kapitel 4 lesen wir davon. Das erinnert mich an seine Demütigung und an seine Wiedereinsetzung auch nach seinen 7 geisteskranken Jahren. Kam wieder das Herz eines Menschen. Und dann sehen wir einen Bären. Hier ist das Medo-Persische Reich. Hier in dem Bild, mach nochmal bitte dieses Überblicksbild rein. Genau, die Brust und die Arme aus Silber sind der Bär. Und was interessant ist, er war auf einer Seite aufgerichtet, also das Medo-Persische Reich, die Perser waren stärker als die Meder in diesem Reich. Und es hat 3 Rippen in seinem Maul. Dieses Tier, dieser Bär, beschreibt vielleicht die 3 eroberten Reiche, Lydia und Babel und Ägypten. Und dann sehen wir als drittes das griechische Reich. Also in dem Bild die Lenden aus Kupfer steht hier oder aus Bronze, wird hier als Leopard dargestellt, als Leopard mit 4 Flügeln. Wisst, Leopard ist das schnellste Tier, was es gibt, also Landtier zumindest, und es hat 4 Flügeln, symbolisiert Schnelligkeit. Alexander der Große, der griechische Herrscher, makedonisch-griechische Herrscher, hat in ein paar Jahren wie im Flug die ganze damalige Welt erobert. Wirklich einzigartig in der Geschichte. Und das Tier hatte 4 Köpfe und die Herrschaft wurde ihm gegeben. 4 Köpfe symbolisieren die sogenannten Diadochen-Herrscher. Diadochen heißt so viel wie Nachfolger. Also die Feldherren von Alexander und ihre Nachkommen, die nach dem Tod Alexander des Großen, der ist ja ziemlich plötzlich gestorben in recht jungen Jahren, die ja sein Reich übernommen haben. Und da war nach seinem Tod erstmal viel Bewegung drin, die haben sich alle erstmal fleißig bekriegt, aber dann nach der Schlacht bei Ipsos, mach mal das Bild rein, sah es folgendermaßen aus, dass Kassandros das Gebiet von Makedonien beherrscht hat. Lysimachos hat Thrakien beherrscht, also im Wesentlichen die heutige Türkei. Seleukos hatte Kleinasien, Mesopotamien und Asien. Und Ptolemäus hatte Ägypten, Zypern und Kyrene. Und dann das vierte Monster, sage ich mal, hier. Ein Tier anders als alle anderen Tiere. Vielleicht war es dasselbe, das Johannes in Offenbarung 13 gesehen hat. Das war so eine gute Mischung von diesen anderen Tieren auch. Wir wissen, dieses Monster sind die Beine aus Eisen, das Römische Reich. Wir sehen Parallelen hier, die Zehen der Statue waren aus Eisen, hier sind es die Zähne, die aus Eisen sind. Statt 10 Zehen sehen wir hier 10 Hörner. Also diese 4 antiken Weltreiche. Und dann lesen wir im Vers 8, während ich auf die Hörner achte, also dieses römischen Reiches, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor. Und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete. Also es geht hier um einen Herrscher, einen Menschen. großmauliger Herrscher, über den werden wir später noch mehr lesen. Aber was interessant ist jetzt von der Struktur her, hier in den Versen 9 und 10 sehen wir sowas wie eine Klammerbemerkung, bevor er weiter über dieses kleine Horn weiterspricht. Und was interessant ist, auch die Sprache ist anders hier, wenn wir das lesen. Es hat einen poetischen Touch. Die Hebräer haben nicht Laute gereimt wie wir, sondern sie haben Gedanken gereimt. Zum Beispiel mit anderen Worten dieselbe Aussage wiederholt. Nennt man synonymen Parallelismus. Also sehen wir oft, dass in einem Vers was gesagt wird und dann im zweiten Teil eines Verses oder im nächsten Vers wird eigentlich derselbe Gedanke nochmal mit ein bisschen anderen Worten wiederholt. Oder dass Gegensätze gegeneinander gestellt werden oder aufbauende Infos in laufenden Versen, dass immer in jedem Vers noch eine zusätzliche Information zu den vorhergehenden dazugegeben wird. In dem Bibelworkshop haben wir gelernt, wie die alle heißen. Haben wir jetzt ja die Zeit dazu, ins Detail zu gehen. Aber lasst uns, wenn wir jetzt diese Verse lesen, auf die Wiederholungen von Worten achten und auf Ähnlichkeiten. Vers 9, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden. Und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Seht ihr da diesen Parallelismus? Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm, also wahrscheinlich die Engel, die ihm dienen und große Menge, die gerichtet wird. Wenn wir lesen, das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Also ein Alter an Tagen, weißes Gewand, schneeweiß, Haare wie Wolle. Erinnert mich an die Verklärung Jesu, da hat seine göttliche Herrlichkeit durchgeschienen. Ganz erinnert uns auch an Offenbarung 4 und 5, der Thron Gottes im Himmel. Im Kapitel 5 in der Offenbarung sehen wir das Lamm auf dem Thron. Ich finde es interessant, dass hier von Thronen gesprochen wird, im Plural. Und da haben wir diesen, der alt war an Tagen. Alter steht für Weisheit, für Ehre. Es waren damals geehrte Menschen, vielleicht auch für die Ewigkeit Gottes. Also stellt euch hier nicht irgendwie einen gebrechlichen alten Mann vor, der sich das Kreuz hält und irgendwo an einem Thron festhält. Nee, es ist ein Bild von einem weisen, erfahrenen Richter, ein Bild von Gott, natürlich. Und dann lesen wir sein Thron, Feuerflammen, die Räder, ein loderndes Feuer, also der Thron hat Räder, erinnert uns an Hesekiel, gell? Ich habe gelesen, damals haben Throne öfter mal Räder gehabt, dass sie mobil waren. Vielleicht auch Gott, seinem Streitwagen, auch das ist ein Teil des Bildes, der Herr der Herrscher. Und ein Feuerstrom floss und ging aus, also dreimal Feuer hier. Das ist Parallelismus, das ist Poesie sozusagen. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Jesaja 30, Vers 27. Siehe, der Name des Herrn kommt von weit her mit seinem brennenden Zorn und wuchtigen Auffahren. Seine Lippen sind voller Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Also Feuer, oft ein Symbol für Gericht, für Läuterung. Johannes der Täufer wird über Jesus sagen, dieser wird euch taufen mit Heiligem Geist und mit Feuer. Also ist deine Entscheidung, zu welcher Gruppe du gehören willst, zu der, die er mit Heiligem Geist tauft oder in Feuer tauft. Bild für Gericht. 1. Korinther 3 sagt uns, Jesus Christus ist unsere Grundlage, unser Fundament, also die Errettung, die Beziehung, die wir mit Gott haben dürfen, Grundlage für unser Leben. Und dann steht dort weiter, ob unser Lebenswerk, ob unser Dienst, den wir darauf aufbauen, ob der aus vergänglichen Materialien wie Heu, Stroh oder Holz gebaut ist oder aus feuerfesten, beständigen, wertvollen Materialien wie Gold, Silber oder Edelsteine, das wird das Feuer erweisen. Das Feuer von Gottes Gericht. Wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen, Römer 14, und Rechenschaft ablegen für unser Leben. Oder wie es im 1. Korinther 5 heißt, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Also wir sehen hier eine Gerichtsszene im Himmel. Klammerbemerkung, er redet über dieses Horn, diesen arroganten, großmauligen Herrscher und dann Gottes Perspektive. Also wenn du hier die ganzen wichtigen Großmäuler dieser Welt hörst oder wenn du deine eigenen Entscheidungen triffst, vergiss diese ewige Perspektive nicht. Wir werden alle eines Tages vor ihm stehen. Er wird uns richten. Und am Ende wird alles fair sein. Es wird keinen Verbrecher geben in dieser Welt, der irgendwie davonkommt. Es wird auch keine heiligen Entscheidungen geben, die wir treffen, keine Wohltaten, die wir anderen im Namen Jesu tun, die unbemerkt bleiben. Jesus hat gesagt, für jedes Glas Wasser, das wir in seinem Namen weitergeben, werden wir belohnt werden. Also diese ewige Perspektive. Inmitten von dieser Beschreibung, von diesem arroganten, mächtigen Großmaul, geht sozusagen ein Fenster in den Himmel auf. Ich stelle mir das vor wie Windows. Du klickst ein Fenster an und bup, es geht ein Fenster auf und wir bekommen einen Einblick in das, was im Himmel vor sich geht, in der geistlichen Welt. Und dann schließt sich dieses Fenster wieder und wir sehen die Auswirkungen auf der Erde. Weiter die Geschichte von diesem Horn. Also wenn wir hier weiterlesen, Daniel ist abgelenkt durch die Prahlereien, die er hört. Vers 11. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Also ich schaute, ist so Schlüsselwort hier. Achte, das sind so die Fenster, die da angeklickt werden, die aufgehen, diese verschiedenen Visionen, die er hat. Und den übrigen Tieren wurde ihre Herrschaft weggenommen und Lebensdauer wurde ihnen gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Und seht auch hier wieder, dass es in der passiven Form ist. Die Lebenszeit, die Herrschaftszeit, die haben sie nicht selber bestimmt. Die haben sie sich nicht selber genommen. Es wurde ihnen gegeben. Genauso in unserem Leben. Gott hat uns unser Leben gegeben. Gott hat uns unsere Gaben gegeben. Gott hat uns den Einfluss gegeben, den wir haben dürfen. Und er kann es auch wieder nehmen. So wie er will. Wir sind in seiner Hand. Genauso wie alle Herrscher dieser Welt, alle Reiche dieser Welt. Vers 13. Und ich schaute in Visionen der Nacht. Jetzt geht wieder ein Fenster in den Himmel, in den geistlichen Bereich auf. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also wir sehen hier die Himmelfahrt eines Menschen, dem ein ewiges Reich gegeben wird, das alle menschlichen Reiche, die wir zuvor gesehen haben, ablöst. Und ich meine, wir wissen, wen Daniel da gesehen hat. Jesus selbst hat sich immer als Menschensohn oder der Sohn des Menschen bezeichnet. Das war erstens ein demütiger Ausdruck, bedeutet so viel wie Mensch erstmal. Zweitens, indem Jesus es getan hat, hat er diese Prophetie aus Daniel auf sich selbst bezogen. Und drittens hat ihn das menschlich gesehen ans Kreuz gebracht. Der hohe Priester hat ihn unter Eid genommen, hat gesagt, bist du der Messias? Bist du der Sohn Gottes? Und wir lesen, Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht, also zur Rechten Gottes, und kommen auf den Wolken des Himmels. Das Kommen auf den Wolken ist auch oft ein Bild in den alttestamentlichen Propheten für Gottes Kommen im Gericht. Und der Hohe Rat hat Jesus wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt, weil sie gesagt haben, du machst dich selbst zu Gott. Ja, Jesus war Gott, der Mensch wurde, Philipper 2, der sich erniedrigte, entäußerte und Mensch wurde und als Mensch, als Menschensohn erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Er hat uns erlöst, aber er blieb nicht im Grab. Er ist auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das bekennen wir im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und das ist genau das, was Daniel hier sieht. Menschensohn, der Himmel auffahrt, sich zur Rechten der Macht setzt, zu Gott auf den Thron. Und diese Fenster in den Himmel sind die Schlüssel für diese ganze Geschichte. Vers 15, mir, Daniel, wurde mein Geist tief in meinem Innern bekümmert und die Visionen meines Hauptes erschreckten mich. Ich näherte mich einem von denen, die da standen. Also er ist in seiner Vision noch immer im Himmel, offensichtlich, und bat ihn um genaue Auskunft über dies alles. Und er sprach zu mir und ließ mir die Deutung der Sachen wissen. Die großen Tiere, es sind vier, bedeuten vier Könige, werden sich von der Erde her erheben. Vier Weltreiche. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und sie werden das Reich besitzen in Ewigkeit. Das ist eine neue Offenbarung, die man hier bekommt, eine wunderbare Information, dass die Heiligen Gottes, dass die Heiligen Jesu sein Reich mit ihm empfangen werden und mit ihm herrschen werden. Jesus hat zu Petrus gesagt, als Petrus gesagt hat, Jesus, was ist mit uns? Wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Was wird uns werden? Jesus hat gesagt in Matthäus 19, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. In der Offenbarung sehen wir 24 Älteste, die auf 24 Thronen sitzen, bei Gott im Himmel. Symbolisiert die Nachfolger Gottes aus dem Alten und dem Neuen Testament. Epheser 2, Vers 6 lesen wir, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also das ist unsere geistliche Position. Geistlich gesehen sind wir schon da in Christus auf dem Thron Gottes über dieses Universum. Das ist unsere geistliche Position. Wir sind Mitherrscher mit ihm. Wir sind Königskinder. Wir haben Autorität über die Sünde und über das Fleisch, auch über dämonische Mächte. Wir haben die Autorität, Nein zu sagen zu Versuchungen. 2. Timotheus 2, wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen mit ihm in Ewigkeit. Vers 19, daraufhin wollte ich genaueres wissen über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war, außergewöhnlich schreckenserregend, dessen Zähne aus Eisen und dessen Klauen aus Bronze waren, das fraß und zermalmte und den Rest mit seinen Füßen zertrat, und über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem 3 andere Hörner ausfielen. Und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Worte redete, und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Und ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Bis der, der alt an Tagen war, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Er sprach so: Das vierte Tier bedeutet, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, das von allen anderen Königreichen verschieden sein wird. Es wird die ganze Erde auffressen und sie zertreten und zermalmen. Und was haben die Römer getan? Und die 10 Hörner bedeuten, aus diesem Königreich werden sich 10 Könige erheben. Und ein anderer wird sich nach ihnen erheben. Und dieser wird verschieden sein von den vorigen. Und er wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben, also Christenverfolgung. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Die meisten denken, dass es von 3,5 Jahren spricht, der Christenverfolgung. Erinnert uns an 1. Thessalonicher 2, den Mensch der Gesetzlosigkeit, der sich auch da in den Tempel Gottes setzt und lästerliche Worte spricht und so weiter. Erinnert uns an Offenbarung Kapitel 13, das Tier, das wir dort sehen. Also wir sehen dort überall lästernde Großmäuler, könnten wir sagen. Geht es immer um denselben? Manche nennen ihn den Antichristen, obwohl der Titel Antichrist kommt ja aus 1. Johannesbrief und 2. Johannesbrief. Und dort wird es nicht unbedingt an einer Person festgemacht. Wird nur gesagt, der Antichrist ist allgemein der, der leugnet, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus Gott ist, der Mensch geworden ist, aber schon frühe Kirchenväter sprechen von dem Antichristen. Nicht alle, aber manche von ihnen. Und die große Preisfrage, die wir jetzt alle haben, ist natürlich, wer ist dieses großmaulige Horn, dieses kleine Horn, dieser großmaulige Herrscher? Wer ist es? Und die Antwort ist ganz einfach und ganz klar: Donald Trump. Habe ich wirklich gelesen diese Woche? Nee, also die Antwort ist nicht so klar. Wir haben eigentlich nur so 3-4 Bibelstellen, die wahrscheinlich über diese Person sprechen in der ganzen Bibel. Also die sind nicht super klar. Es wird halt nicht so klar gesagt, es ist Donald oder es ist Nero oder es ist Antiochus. werden nur Andeutungen gemacht, wie hier. Und das hat wahrscheinlich seinen Grund. Wahrscheinlich wäre es gefährlich gewesen für die Nachfolger Gottes, diese beim Namen zu nennen. Und Paulus sagt den Thessalonichern, ihr wisst, okay, schön, die wussten es, für uns ist es nicht ganz so klar. Der Kirchvater Hieronymus, der hat den ersten vollständigen Kommentar geschrieben über das Danielbuch. Es war im Jahr 407 nach Christus, ich habe darin gelesen diese Woche. Der setzt sich da unter anderem auch auseinander mit einem Ausleger seiner Zeit, der eine andere Theorie hatte als er über dieses kleine Horn. Also daraus lernen wir, dass es von den frühen Kirchenvätern an es unterschiedliche Ansichten gab. Und das sagt mir, dass es wahrscheinlich nicht super weise ist, heute super dogmatisch zu sein über diese Dinge. Auf jeden Fall ist es nicht zentral für unseren Glauben und daher ist es auch nicht wert, sich deswegen die Schädel einzuschlagen oder zu spalten, wegen unterschiedlicher Ansichten. Ich gebe euch heute einfach mal einen Überblick. Es gab im Wesentlichen vier Theorien. Der erste Kandidat ist der, den der Ausleger, mit dem der Hieronymus sich auseinandergesetzt hat, favorisiert hat. Und das ist Antiochus Epiphanes. Das war ein Seleukidenherrscher im 2. Jahrhundert, also ein Nachkomme von Seleukos, also einer von denen, der einen Teilbereich von dem Reich Alexander des Großen übernommen hat, erinnert euch. Und zu dieser Zeit im 2. Jahrhundert war das im Wesentlichen das Gebiet von Syrien. In Daniel 8, also im nächsten Kapitel, wird Antiochus auch als kleines Horn bezeichnet, allerdings von einem anderen Reich. In Daniel 11 sehen wir ihn wieder. Er macht dort den Juden das Leben schwer. Also auf jeden Fall ist der Antiochus Epiphanes ein Großmaul gewesen und auf jeden Fall ein gutes Bild oder ein Typus für einen Anti-Gott-Menschen, sage ich mal. Viele bibelkritische Theologen heute, die glauben, dass das Buch Daniel im 2. Jahrhundert geschrieben wurde, weil sie nicht an vorhersagende Prophetie glauben wollen, die glauben auch, dass es Antiochus Epiphanes ist, von dem es hier spricht. Die glauben, dass Daniel die Geschichte von Babel bis ins 2. Jahrhundert beschreibt, eben bis zu diesem Antiochus. Für die ist das vierte Monstertier, das Daniel gesehen hat, nicht Rom, sondern Griechenland. Das passt hier aber nicht wirklich, gell? Hieronymus zumindest schreibt, zu seiner Zeit waren sich alle einig, das vierte Tier ist Rom. Okay, aber das war so der erste Kandidaten, den Menschen aufgestellt haben, Antiochus Epiphanes. Zweite Gruppe von Auslegern, man nennt sie die Präteristen, müsst ihr euch nicht merken, aber Präteristen von Prätorium, also Vergangenheit, aus unserer heutigen Sicht aus gesehen. Die sehen das kleine Horn als einen Herrscher zur Zeit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels und damit des alttestamentlichen Judentums 70 nach Christus. Also entweder Kaiser Nero, der ein großer Christenverfolger war, oder Vespasian bzw. sein Sohn Titus, die Jerusalem zerstört haben, sind die bevorzugten Kandidaten. Manche sehen da die 10 Zehen bzw. 10 Hörner als 10 Herrschaftsgebiete Roms zur gleichen Zeit im Römischen Reich, die Senatsprovinzen. Andere präsentieren eine Liste von 10 aufeinanderfolgenden Kaisern, also von Julius bis Vespasian. Dritte Auslegung, das ist die sogenannte historische. Die sehen dieses kleine Horn erfüllt in der Geschichte nach dem Fall Roms, also so um 500 nach Christus. Ich glaube genau 476. Gell? Und der Hieronymus war einer von ihnen, der so gesehen hat. War scheinbar damals die vorherrschende Auslegung. Er schreibt, ich stimme mit allen Auslegern überein. Für sie noch in die Zukunft geschaut. Und sie haben hier gesehen, das Weströmische Reich wird in 10 Gebiete zerfallen, also im Prinzip das heutige Europa. Und dann wird ein kleines Horn, ein 11. Herrscher sein, der gotteslästerlich redet und die Heiligen verfolgt. Alle Reformatoren, die waren sich dann später einig, dass das der Papst ist, beziehungsweise das Papsttum mit seiner kirchlichen und weltlichen Macht und Inquisition und so weiter. Aber das wäre so die historische Auslegung. Und die 4. Auslegung ist die futuristische, also Futur, Zukunft, die das Ganze in der Zukunft sehen, auch für uns noch. Das ist auch die offizielle Auslegung, die die Calvary Chapel Bewegung vertritt. Also ein wieder auferstandenes römisches Reich vor der Wiederkunft Jesu. Und der Antichrist ist da ein antichristlicher Weltherrscher, der Christen bzw. Judenchristen, je nach Auslegungsströmung, sage ich mal, verfolgt. Also auch da gibt es wieder verschiedene Strömungen, da will ich heute nicht ins Detail gehen. Und leider gibt es auch einige Freaks, die halt spekulieren, ob Trump oder Obama nicht der Antichrist sind. Und ich glaube, da kann ich euch eine klare Antwort geben. Nein. Okay, also lasst euch nicht auf solche Spekulationen ein. Das ist einfach Quatsch. Ich persönlich fühle mich sowieso nicht besonders festgelegt, wenn es um kleine Details rund um die Wiederkunft von Jesu geht. Mein Denken ist da ziemlich simpel. Wir werden sehen, wie es passiert, wenn es passiert, falls wir diese letzte Generation sein sollten, die gerade am Leben ist, wenn Jesus wiederkommt. In den wesentlichen Dingen stimmen alle Christen überein. Jesus wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das haben wir im Glaubensbekenntnis bekannt seit Hunderten, Tausenden Jahren. Wir alle glauben, es wird eine Entrückung geben, wenn Jesus wiederkommt, von allen Jesus-Nachfolgern, die dann am Leben sind. Wir alle glauben, alle verstorbenen Jesus-Nachfolger werden auferstehen. Wir werden die Ewigkeit alle mit ihm verbringen in seiner Herrlichkeit. Das ist das Wesentliche. Und wichtig ist, dass wir bereit sind, dass wir leben mit einer ewigen Perspektive. Und wie tun wir das? Indem wir spekulieren, ob es der Nero oder der Epiphanes oder vielleicht doch Trump oder Obama ist? Nee, sondern wie leben wir mit einer ewigen Perspektive? Ich schlage euch vor, was Jesus gesagt hat in Matthäus 16. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Lukas sagt uns, dass Jesus gesagt hat, wir sollen das täglich tun, uns täglich selbst verleugnen und ihm folgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es gewinnen oder finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und diese Perspektive wollen wir im Auge behalten. Was bedeutet es, bereit zu sein für sein Kommen? Ja, dass wir ihm jeden Tag treu folgen, dass wir mit ihm leben, dass wir Gott lieben und die Menschen lieben, dass wir Gutes tun in seinem Namen, dass wir Frucht bringen für ihn, dass wir Licht sind, dass wir ihn bezeugen, dass wir Menschen mitnehmen mit uns in den Himmel, dass wir einen Unterschied machen für ihn in dieser Welt. Darauf kommt es an. Und das Wichtige ist, dass wir die Hauptsache zur Hauptsache machen in unserem Leben. Das Wichtige ist, dass wir nahe dran an Jesus bleiben. Jesus hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe diese Welt überwunden. Und so die Schlüsselverse in diesem Kapitel sind diese Fenster in den Himmel, die wir sehen. Diese Fenster für Gottes Wirken. Der Hauptakteur in diesem Kapitel ist nicht das kleine Horn, sondern ist Gott auf dem Thron, der Schöpfer auf dem Thron. Ich möchte gern zum Abschluss nochmal lesen, diese Abschnitte. Also Verse 9 und 10. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war, an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10000 mal 1000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Gott auf dem Thron, unser Richter, vor dem wir alle stehen werden. Vers 13, ich schaute in Vision an der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum, das es nicht zerstört wird. Und das ist parallel mit dem kleinen Stein, den Felsbrocken, den Stein, den Daniel gesehen hat im Kapitel 2. Oder Nebukadnezar in seinem Traum gesehen hat im Kapitel 2. Der losbrach und der all diese irdischen Reiche, diese Statue zermalmt hat und abgelöst hat. Und zum Abschluss möchte ich mit euch die Verse 26 und 27 lesen, hier in Daniel 7. Aber das Gericht wird sich setzen und man wird seine Herrschaft wegnehmen, also dieses kleine Horn, wer immer der ist, um sie zu vernichten. Und zu zerstören bis zum Ende. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das ist das Wesentliche. Unser Gott sitzt auf dem Thron. Denk dran, wenn es bei dir drunter und drüber geht, hier in dieser Welt. Gott sitzt auf dem Thron. Er ist der Herr der Geschichte, auch deiner Geschichte. Er hat die Kontrolle. Er regiert und wir mit ihm, schon jetzt und in Ewigkeit. Wir dürfen in seinem Reich, unter seiner Herrschaft leben. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus 1. Timotheus 1. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater, ich danke dir für diese Vision. Vater, du hast die Kontrolle. Das ist einfach wunderbar zu wissen in diesen verrückten Zeiten, in denen wir leben. Ich danke dir, dass du alles weißt. Herr, du hast die Geschichte schon im Voraus gesehen, die ganze Weltgeschichte, und du weißt auch, wie es zu Ende geht, auch was für uns noch in der Zukunft liegt. Es ist dir nicht unbekannt. Du weißt es jetzt schon. Und du hast auf dem Thron gesessen zur Zeit von Babel und Griechenland und Persien und Rom und diese ganzen Umwälzungen, weltbewegende Weltreiche, die sich ablösen und Chaos und Kriege und Verfolgung. Du bist auf dem Thron gesessen dann. Und Herr, du sitzt auf dem Thron heute. Und du wirst auch in Zukunft auf dem Thron sitzen. Und Herr, das ist unsere Hoffnung. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Und ich möchte beten, wenn irgendjemand da ist oder irgendjemand zuhört, der dich noch nicht kennt, Herr, dass er die Seiten wechselt. Umkehrt zu dir vom Reich der Finsternis in das Reich deines Lichts. Und ich danke dir, dass wir dich als Herrn haben dürfen. Du bist der beste Herr, den es überhaupt gibt. Es gibt keinen, der liebevoller ist, der weiser ist, der gerechter ist als du. Und so danke, dass wir dir dienen dürfen. Und Vater, ich möchte einfach um deinen Segen bitten über uns heute Morgen. Segne uns mit dieser ewigen Perspektive. Schenk uns Vertrauen, dass alles gut werden wird, weil du gut bist. Und du hast verheißen, dass du alle Dinge zum Guten mitwirken wirst in dem Leben derer, die dich nur lieb haben. Und das wollen wir tun. Wir wollen uns entscheiden, dich lieb zu haben und dir zu folgen. Und so wollen wir ruhen in dir heute, egal was gerade abgeht in dieser Welt. Du bist größer. Du regierst. Dir wollen wir folgen. Danke, dass wir mit dir sein dürfen und danke, dass du mit uns bist. Amen.